Wenn man gestalkt wird, wenn einem also von einer Person, und das kann durchaus ein Bekannter oder eine Bekannte sein, so sehr nachgestellt wird, dass es eine Belastung wird, wie geht man damit um? Fest steht zunächst mal, so etwas passiert tagtäglich in Deutschland. Alleine im vergangenen Jahr wurden rund 25.000 Fälle von Stalking polizeilich erfasst. Die Dunkelziffer, die dürfte noch weitaus größer sein. Und Stalking ist eine Straftat, gegen die man vorgehen kann. Aber die Frage, die sich Opfer dann oft stellen, macht das nicht noch alles schlimmer, wenn ich jetzt zur Polizei oder zum Anwalt gehe? Der Rechtsanwalt Dr. Volkmar von Pechstedt sagt, unbedingt die Polizei und gegebenenfalls einen Anwalt einschalten. Einen schönen guten Tag, Dr. von Pechstedt.
Guten Tag.
Jetzt könnte man ja schnell denken, natürlich empfehlen Sie die Polizei oder einen Anwalt einzuschalten. Sie sind ja Anwalt und Sie haben sich auf Stalking spezialisiert. Wenn man sich aber Ihre Webseite mal anschaut, auf der Sie sehr umfassend über das Thema Stalking informieren, dann bekommt man den Eindruck, also ich habe ihn bekommen, Sie gehen wirklich mit einem außergewöhnlichen Engagement gegen Stalking vor. Sie erklären dort ganz ausführlich, was das eigentlich ist. Sie geben Literatur, Sie geben Filmempfehlungen. Das ist ein Infopaket, da würden andere Juristen schon ein Honorar aufrufen. Warum liegt Ihnen das so am Herzen?
Das ist mir ans Herz gewachsen im Laufe der Jahre, auch durch die Bearbeitung wirklich hunderter von Fällen von Stalking. Und ich habe die Hilflosigkeit der Opfer gesehen. Ich vertrete im Übrigen auch nur die Opferseite. Nur dann, denke ich, kann man glaubhaft bleiben. Aber es ist wirklich manchmal erschütternd, wenn man sieht, wie die Leute zu einem kommen, wie sie weinen, wie sie von ihrem ganzen Leid berichten, dass sich das Leben von ihnen völlig umgekrempelt hat. Ich glaube, da kann man eigentlich nur engagiert sein.
Sie sagen, es gibt in der Öffentlichkeit und auch bei der Polizei mittlerweile ein großes Bewusstsein für den Straftatbestand Stalking, aber leider nicht bei den Richtern. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
Nein, ich würde es nicht nur auf die Richter beschränken. Es ist in allen Berufsgruppen, die sich mit Stalking beschäftigen müssen. Das ist also auf der Richterseite natürlich, das ist bei der Polizei, das ist bei der Staatsanwaltschaft. Das trifft man aber auch bei Fachärzten, also Psychiatern, an welche sich die Opfer wenden. Warum das so ist, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kenne die Gründe nicht, ich kann Vermutungen dafür anstellen. Ich nehme an, es hängt zum einen damit zusammen, dass man sich noch zu wenig damit auskennt, dass man nicht weiß, wie schwerwiegend solche Fälle sein können, und eben zum anderen, und das hängt ja damit zusammen, dass man selbst so etwas noch nicht erlebt hat und sich deswegen auch nicht vorstellen kann, was das für Auswirkungen für die Opfer haben kann.
Man sagt Ihnen ja nach, Sie seien jemand, der das überhaupt erstmal ins Bewusstsein in unserer Gesellschaft gebracht hat, das Thema Stalking. Wann haben Sie damit begonnen oder wann sind Sie darauf aufmerksam geworden?
Das war schon 1996, 1997, als ich in Deutschland mich herumfragte und schaute, gibt es irgendetwas über Stalking? Ich habe verschiedene Suchmaschinen im Internet durchsucht. Es gab ja noch nicht allzu viel. Auch Google war damals nur am Anfang. Und es gab nicht eine einzige deutsche Seite, die den Begriff Stalking verwendete und auch nicht im Kontext mit diesen typischen Tathandlungen. Und das war eigentlich spannend, herauszufinden, was hat es damit auf sich, wie läuft das Ganze ab, wie reagieren andere Rechtssysteme darauf, also insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika, wie ist es in Europa, also in England zum Beispiel geregelt, in den Niederlanden, in den Nachbarländern, in Belgien. Und da war schon was im Schwange zu der Zeit. Also als ich dann meine Untersuchungen abgeschlossen hatte zu diesem Thema, gab es also in Belgien und in den Niederlanden auch schon Überlegungen beziehungsweise auch einen rechtsgültigen Straftatbestand.
Jetzt, 15 Jahre später, gibt es noch keine Einheitlichkeit im Recht, schreiben Sie auf Ihrer Homepage. Was bedeutet das konkret? Werden in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Urteile gegen Stalker ausgesprochen?
Ja, das kann man so sagen. Also in den Ländern, in denen man etwas fortschrittlicher damit umgeht, sag ich mal, da kann es durchaus sein, dass auch die Täter höhere Strafen im Strafrahmen des Gesetzes bekommen, dass sie auch bessere Hilfsangebote haben. Ich sage, die Rahmenbedingungen, ganz gleich in welchem Bundesland das sich abspielt, die müssen für die Opfer stimmen. Also es muss mehr Angebote für die Opfer geben, Angebote in der Hinsicht, dass man sich um sie kümmert, dass man ihnen auch spezialisierte Therapeuten zur Verfügung stellt. Warum sage ich das? Ich habe es häufig erlebt, dass Opfer krampfhaft versuchen und händeringend versuchen, einen Psychologen oder auch Psychiater zu bekommen. Erst einmal, um sich dort ausweinen zu können, zum anderen eben auch, um mögliche Strategien erörtern zu können, wie man damit umgeht und auch um ein Attest zu erhalten. Und das ist nötig, um im Rahmen des Straftatbestandes der Nachstellung die schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung nachzuweisen. Eine andere Sache ist zum Beispiel, dass es in den vergangenen Jahren durch veränderte Meldegesetze oder das Meldegesetz, kann man jetzt sagen, immer schwieriger geworden ist, eine Meldesperre für die Opfer einzurichten. Also man muss da mit Unterlagen hinkommen, muss nachweisen, warum und wieso man das will. Früher ging das ohne Probleme und das war auch eigentlich nicht zeitlich begrenzt. Jetzt ist es häufig auf ein Jahr begrenzt. Nur das Opfer will auch in einem Jahr von dem Täter keinen Kontakt und deswegen ist so etwas unsinnig und für die Opfer sehr, sehr schwierig. Deswegen sage ich, die Rahmenbedingungen müssen verbessert werden, die müssen stimmen und erst dann ist, denke ich, ein sinnvoller Opferschutz gewährleistet.
Da haben Sie sich jetzt aber dann ganz klar auf die Zeit nach dem Stalking bezogen, also die Opfernachsorge sozusagen. Sie kritisieren aber vor allen Dingen auch, dass die Opferrechte generell nicht ausreichend sind und dass das Familiengesetz in Hinsicht auf Stalking verfehlt ist. Können Sie uns das ein bisschen genauer erklären, welche Rolle das Familiengesetz da spielt?
Das kann ich machen. Ich möchte nur zunächst noch anmerken, ich habe mich natürlich nicht nur auf die Nachsorge bezogen. Also, dass man umzieht während des Stalkings und dann die Adresse versucht, geheim zu halten, das kann also auch während des Falles passieren. Und da will man natürlich auch nicht vom Täter wieder an der Wohnung aufgelauert bekommen. Was hat das mit dem Familiengericht auf sich? Also seit 2009 gehen die Fälle als Gewaltschutzsachen vor das Familiengericht. Und wie Sie wissen, wie viele von den Hörerinnen und Hörern auch wissen, ist es so, dass es sich eben nicht nur um Ex-Partnerschaftsfälle handelt, sondern es sind auch eine ganz große Anzahl von Fällen zu verzeichnen, die sich innerhalb zum Beispiel der Hausgemeinschaft, also unter Nachbarn oder auch am Arbeitsplatz unter Arbeitskollegen abspielen. Man kennt sich gar nicht näher, man muss sich nicht einmal duzen, man muss sich auch nicht in der Freizeit treffen und trotzdem geht diese ganze Sache vor das Familiengericht. Das ist immer sehr schwierig, den Opfern zu vermitteln, weil die sagen, wir haben ja gar nichts miteinander zu tun, wir sind nicht verlobt und nichts, wir hatten keine Beziehung, warum geht das vor das Familiengericht? Das ist vom Gesetzgeber sicherlich ganz gut gedacht, weil dort grundsätzlich die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, weil dort der Amtsermittlungsgrundsatz gilt, weil es dort etwas zwangloser zugeht als beim normalen Amtsgericht, also beim Zivilgericht. Aber durch diese ganzen Regelungen, die auch in dem sogenannten FAMFG, das ist das Gesetz, was das regelt, wo das behandelt wird, beim Familiengericht nämlich. Und jetzt kommen wir auf das, was Sie vorhin sagten, dass die Richter sehr, sehr eingeschränkt sind in ihrer Entscheidungsfreiheit. Also je mehr wir Regelungen haben, die irgendetwas vorgeben, die bei der Behandlung der Fälle auch Richtlinien, wie zum Beispiel die Streitwerte anzusetzen sind und wie lange so eine einstweilige Anordnung zu gelten hat, desto weniger kreativ sind die Richter. Und das war eben früher besser. Also als wir noch nicht diese Regelungen hatten, auch nicht den Nachstellungsstraftatbestand, auch nicht mal das Gewaltschutzgesetz, war es, so grotesk das klingt, manchmal einfacher, eine einstweilige Verfügung, hieß es damals, zu bekommen, als heute beim Familiengericht die einstweilige Anordnung. Und hier muss ich nochmal ganz deutlich sagen, es wird den Opfern immer geraten, wendet euch sofort an das Familiengericht, beantragt eine einstweilige Anordnung. Aber so einfach ist es dann nämlich nicht, wenn die Opfer ohne Unterstützung, ohne Beistand, ich sage gar nicht mal anwaltlichen Beistand, aber besser ist es natürlich, sie haben den dorthin gehen, fehlt es häufig an den Grundvoraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung, also die bringen die Unterlagen nicht mit, die sie brauchen. Eidesstattliche Versicherung ist zu kurz. Die sonstigen Beweismittel, also Ausdrucke von SMS oder E-Mails oder Aufnahmen von irgendwelchen Anrufbeantwortersprüchen, das fehlt dann alles. Das ist nicht gut genug vorbereitet und das geht dann auch häufig ins Auge. Also sie bekommen dann die einstweilige Anordnung nicht.
Dr. Volkmar von Pechstedt, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Sie sind jemand, der überhaupt erst ein Bewusstsein für das Thema Stalking bei uns in der Bundesrepublik geschaffen hat und Sie sagen, ja, es gibt mittlerweile ein Bewusstsein, aber da muss doch noch einiges getan werden.